Hält die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode durch? Kann sie die AfD klein machen, indem sie knallharte Asylpolitik macht? Und was denkt Hendrik Wüst wirklich über Staatsschulden? Und damit, hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video schauen wir auf eine Maybrit Illner Sendung, die den Titel trug, abgestraft und angezählt kann die Ampel noch regieren. Diese Talkshow ist der Inbegriff dessen, was wir an Problemen in der öffentlichen Debatte haben. So weit würde ich gehen. Über Maybrit Illner habe ich mich schon häufig aufgeregt, weil ich finde ihre Talkshow mit wirklich mit Abstand die aller schlechteste von allen Talkshows, die es gibt. Da ist keine Führung drin, da ist keine Struktur drin, da sind keine Faktenchecks drin, da ist kein Kontext drin. Sie guckt auf ihre Fragen und leitet einfach über von einem zum anderen. Das könnte man auch von einer KI machen lassen, dann würde das ZDF sogar 500.000 pro Jahr sparen. Aber auch die Themensetzung zeigt mal wieder, warum die öffentliche Debatte rund um das, was wirtschaftlich und politisch gerade so wichtig ist, so bekloppt ist. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wir gehen rein und es geht um das Thema Ampel.
Irgendwas regeln und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Ampel kommt nochmal in einen Arbeitsmodus, den ich in den letzten Monaten nicht gesehen habe und ich habe auch kaum Hoffnung, dass sie ihn nochmal findet und kriegt nochmal ein paar große Dinge hin. Oder sie muss aufhören, weil sonst nimmt der Vertrauensverlust zu. Die Opposition im Deutschen Bundestag, angeführt von der Union und Friedrich Merz, ist ständig bereit zu reden, zusammenzukommen. Man hat geholfen bei 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Man ist bei Migrationsthemen immer wieder ins Kanzleramt.
Ja, haben wir gesehen, wie bereit Friedrich Merz war, ne? Er kommt ins Kanzleramt zu Olaf Scholz, plaudert danach auf einer Pressekonferenz alles aus, was die besprochen haben und setzt der Ampel eine Deadline, bis wann sie denn Lösungen haben muss. Wenn die Deadline gerissen würde, würde die CDU nicht mehr mitmachen. Das war sehr, sehr konstruktiv von Friedrich Merz.
Gefahren. Und dann gibt es Zusagen und die werden nicht gehalten, weil man sich intern wieder nicht einig ist. Wir machen jetzt den Versuch über die Länder, wir sprechen gleich noch drüber. Ich bin ganz bei Frau Schwesig, bei den großen Dingen müssen die demokratischen Kräfte in diesem Land zusammenarbeiten. Aber die Zusammenarbeit fängt erstmal in der Bundesregierung an. Ja. Mit was soll eine Union im Deutschen Bundestag zusammenarbeiten, wenn die Ampel nicht mal selber einig ist? Mhm. Sie haben zweimal, Frau Kollegin Schwesig hat zweimal das Thema Rente angesprochen. Darüber werden wir uns ganz sicher sehr, sehr ernsthaft unterhalten, weil ich die Bedeutsamkeit teile. Total einverstanden. Aber es muss dann auch in der Ampel ein Ding abgestimmt sein und auf den Tisch des Hauses, was nicht mehr zerredet wird in der Ampel bei so einer wesentlichen Frage. Da liegt doch der Hase im Pfeffer bei ganz, ganz vielen Themen. Dass man nach Hilfe der Opposition ruft. Wir haben das auch im Kreis der Ministerpräsidenten immer wieder erlebt. Es wird in der Ministerpräsidentenkonferenz was beschlossen. Gemeinsam mit dem Kanzler, der Kanzler und die Regierungschefs zusammen. Ein bisschen auch in der Hoffnung, dass man damit Teile der Ampel immer wieder in die richtige Richtung bewegt. Wir machen das mit, weil es gut ist in der Sache, weil es auch unsere Aufgabe ist. Aber es hapert doch nicht daran an der Union im Bundestag. Mhm. Eine Regierung fragt in der Regel, wenn sie gut funktioniert, auch nicht nach den Launen der Opposition. Die Ampel muss regieren oder sie muss die Regierung einstellen und das Mandat wieder zurückgeben an die Menschen im Land, dass sie neu wählen kann.
Bitter ist, dass sie ja wirklich immer, immer wieder sich selbst blockiert. Nicht mal die Sachen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt bekommt. Kindergrundsicherung, Klimageld, Mietpreisbremse, Tariftreuegesetz. Jetzt zuletzt die Anhebung der Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung. Rentenpaket. Überall immer wieder Blockaden. Die kriegen schon wenig hin, das stimmt.
Wir sind, Frau Drügge, bei welchem Protest von Ihnen?
Genau, also erstens Unfug, dass wir nicht regieren. Zweitens aber auch Unfug, dass die Union auf Bundesebene so konstruktiv ist, wie Sie das darstellen. Sie sind als Person und als Ministerpräsident ein sehr konstruktiver Mensch. Das kann ich über Friedrich Merz aber tatsächlich so nicht sagen. Und ein Beispiel zur Migration kommen wir gleich. Da ist er weggelaufen, statt mit uns zu verhandeln. Ist das zweite Thema Wirtschaft.
Er hat wieder Kompromisse.
Ich habe Ihnen ja auch gerade zugehört. So, und deswegen an der Stelle unsere Wahrnehmung ist, er ist einfach weggelaufen, als es einen gemeinsamen Vorschlag gab, den er sehr gut hätte machen können. Können wir gleich nochmal drüber reden, aber das zweite Thema Wirtschaft. Sie als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen haben aus meiner Sicht sehr begründet vorgeschlagen, dass man die Schuldenbremse reformieren könnte. Das haben die anderen CDU-Ministerpräsidenten genauso getan. Kai Wegner in Berlin macht das auch regelmäßig und sehr laut. Das wäre eine sehr, sehr gute Initiative, wo man gemeinsam zum Wohle der Wirtschaft, zum Wohle der Infrastruktur in unserem Land, in Dresden ist gerade eine Brücke zusammengestürzt, vorankommen könnte. Und die Einladung an Friedrich Merz war, das gemeinsam zu machen. Und Friedrich Merz sagt, aber ich warte lieber auf...
Meine Güte, warum spricht die denn die ganze Zeit dazwischen? Lass doch die Frau mal ausreden.
Bundestagswahl und mache so lange nichts. Und damit sagt er, die Wirtschaft muss warten, okay, weil Parteipolitik steht an erster Stelle.
Gut. Und es ist ja ein wichtiger Punkt. Ja, es ist ein wichtiger Punkt. Zumal ja gerade die CDU-Länder das Wirtschaftsbeschleunigungsgesetz der Ampel im Bundesrat halbiert haben. Ja, das sind 7,5 Milliarden Euro für die Wirtschaft. 3,5 Milliarden Euro geworden. Nicht, dass das jetzt Schuld daran ist, dass die Wirtschaft in der Krise ist und nicht, dass es da auch keine vernünftigen Argumente für gab, weil ja die Länder eine viel strengere Schuldenbremse haben und auch viel größere Probleme und die Länder ja übrigens in den Haushalten auch gar nicht so schnell sparen können, ne? Weil bei den Ländern ist der Großteil der Haushalte voll mit Personalausgaben und Pensionsgeldern. Das ist beim Bund anders, ja, ist der Personalanteil deutlich kleiner, da kann man einfacher mal eben im Bundeshaushalt hier was wegstreichen, da was Neues hinzufügen. Selbst mit Schuldenbremse ist bei den Ländern nicht so easy möglich.
Also Schuldenbremse ja, nein, Herr Wüst, wir machen jetzt
die ganz
kurz.
Die Schuldenbremse schützt die künftige Generation vor unserer Übergriffigkeit und vor unserer Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen. Die Brücke in Dresden ist nicht eingestürzt, weil das Geld nicht da war. Das ist Unfug.
Wir können auch über NRW-Brücken reden, die einstürzen,
Unfug,
weil das Geld nicht da war. Nee.
Ah, ein gutes Argument. Ist Unfug, ist schon mal ein gutes Argument.
Nicht, weil das Geld nicht da war. Doch. Ernsthaft gut, nicht. Deswegen falsches Beispiel, falsches Thema. Jede Generation muss mit dem Geld auskommen, das sie selber ist in der Lage, yeah, zu erwirtschaften. Und genau das sagt die Schuldenbremse.
Und da ist schon wieder die Nähe zu Christian Lindner. Der ist eben tatsächlich in dieser Hinsicht bei der SPD
die Nähe
und bei den
Generationen.
Grünen.
Wer sagt eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das sage. Wer
Was? Was ist das schon wieder für ein Fiebertraum gerade? Ja? Also erstens, Hendrik Wüst, der bisher als Reformer in Sachen Schuldenbremse aufgetreten ist, der nahe bei Kai Wegner zu stehen schien, ja, also fährt ja mal einmal den Hardcore-Kurs und sagt, Schulden ist Übergriffigkeit vor künftigen Generationen, weil wir deren Geld ausgeben? Nein. So funktionieren Staatsfinanzen nicht. Wenn der Staat Schulden macht, heute, heißt das nicht, die künftige Generation muss mehr Steuern zahlen. Es gibt ja jetzt schon 2,5 Billionen Euro Staatsschulden. Müssen wir doch gerade nicht mehr Steuern für zahlen. Die Steuern wurden doch in den letzten 20, 30 Jahren nicht wesentlich erhöht. Ja? Die Unternehmenssteuer wurde gesenkt, die Einkommenssteuer wurde gesenkt, die Mehrwertsteuer wurde erhöht. Okay, aber sonst gab es jetzt irgendwie drastische Steuererhöhungen, weil es Schulden gibt? Nein, gibt es nicht, ja. Das ist ein völlig falscher Gedanke und geht wieder von dieser Basis aus, der Staat hat kein eigenes Geld, sondern nur das Geld seiner Steuerzahler. Und dann, wenn man natürlich so denkt, ja, nicht, dass der Staat Geld schöpfen kann, sondern nur das einnimmt, was seine Steuerzahler haben, dann ist natürlich klar, wenn man heute mehr ausgibt, als man von den Steuerzahlern einnimmt, dann kommt man auf den Gedanken, ja klar, dann müssen ja die Steuerzahler in Zukunft das liefern. Aber so funktioniert es nicht. Wer sich das einmal im Detail angucken will, wie das wirklich funktioniert und nicht auf diese Mythen da reinfallen will, für den habe ich diesen Online-Kurs hier gemacht. MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. 7,5 Stunden Videomaterial, in denen ich erkläre, woher kommt das Geld, wie gibt der Staat es aus, wie stellt er einen Haushalt auf, was sind eigentlich Steuern, wofür sind die da, was sind Staatsanleihen, wofür sind die da, was ist die Rolle der Zentralbank. Alles, wie ihr von mir kennt, möglichst einfach, plastisch, mit einfachen Beispielen erklärt. 12,99 Euro kostet das Ganze mit dem Gutscheincode MMT einfach erklärt. Ich verlinke euch den auch in der Videobeschreibung. Checkt das gerne aus. Dann kann man wirklich diesen Argumenten, oh, wenn der Staat Schulden macht, leiht er sich das Geld der künftigen Generationen nicht mehr folgen, denen nichts abgewinnen. Es ist wirklich so ein weit verbreiteter Mythos. Die Rolle von Maybrit Illner hätte ja sein können, darauf jetzt mal hinzuweisen und die Annahmen klar zu machen. Nein, stattdessen insinuiert sie jetzt, dass Christian Lindner irgendwie auch wie SPD und Grüne doch für irgendeine Reform wäre.
Wer glaubt eigentlich, dass die Probleme unserer Kinder und Enkelkinder kleiner sind als unsere? Ja. Was ist das eigentlich für eine Gegenwartsarroganz, immer zu glauben, lass uns doch mal Schulden machen, deren Geld ausgeben, weil die haben es bestimmt so unglaublich viel besser.
Also, ne, es ist ganz klar, deren Geld ausgeben, also das Geld der künftigen Generation, wenn die dann Steuern zahlt. Die einfache Logik, mit der man diese ganzen Quatsch durchbrechen kann, ist ganz einfach, wenn man einfach mal fragt, ja, woher kommt denn das Geld der Steuerzahler A? Steuerzahler A hat es von Steuerzahler B, weil der geht arbeiten bei einem Unternehmen und das Unternehmen bezahlt ja den Lohn. Ah, okay, und woher hat das Unternehmen das Geld? Ja, von Leuten, die da einkaufen. So, dann hat man irgendwie so ein Zirkelschlussargument, man kommt nicht zum Anfang. Ja, wie ist denn dieses Steuergeld, ja, diese Euros, mit denen die Steuerzahler ihre Steuerpflichten erfüllen, wie ist das eigentlich entstanden? So, und da gibt es nur eine Lösung für. Der Staat schafft das. Die Währung ist ein staatliches Monopol. Als der Euro eingeführt wurde, hat der Staat die ganzen D-Mark-Bestände mit neu geschöpften Euros aufgekauft. Da hat er keine Euros von irgendwelchen Steuerzahlern vorher eingesammelt oder sonst noch was. Das ist alles unlogisch. Geld wächst nicht auf Steuerzahlern. Weder auf denen, die viel Steuern zahlen, noch auf denen, die wenig Steuern zahlen. Sondern Geld ist ein staatliches Monopol. Die Währung ist ein staatliches Monopol. Ebenso wie das Monopoly Geld aus der Monopoly Bank kommt, kommt das staatliche Geld vom Staat. Es wird dann auch ein bisschen kompliziert, wenn wir Geschäftsbanken mit reinnehmen, denen der Staat erlaubt, private Kredite zu vergeben, die unter Umständen in staatliches Geld, Bargeld umgetauscht werden können. Alle Details habe ich im Kurs erklärt, führt jetzt hier zu weit. Aber dieses Denken, der Staat funktioniert wie ein Privathaushalt, ja, und muss erst Einkommen generieren, bevor es Ausgaben tätigen kann. Oder wenn es mal Kredite aufnimmt, die in Zukunft komplett zurückzahlen hätte, dann eine Schuldbeziehung wie eine Privatperson, ist wirklich die Wurzel all der falschen, schrägen Debatten, die wir in der Öffentlichkeit haben. Das führt ja sogar so weit, dass wir denken, weil Geld knapp ist, dass es einen krassen Wettbewerb gibt zwischen zum Beispiel Asylbewerbern und deutschen Arbeitslosen, die dann um dieses Geld konkurrieren. Das nutzen die AfD, das nutzt die CDU, das nutzt die FDP, um da einen Konflikt herbeizureden. Ja, also dass Ellbogenmentalität um diese knappen Gelder herrscht. Also es würde Niedriglöhnern besser gehen, es würde anderen Armutsrentnern besser gehen, wenn nur Arbeitslose oder Asylbewerber weniger hätten. Das stimmt einfach nicht. Ja? Geld ist eine menschliche Erfindung. Geld ist nicht knapp. Und es ist ja sogar so, wenn der Staat all seine Schulden abbauen würde, die 2,5 Billionen Euro, die da zum Beispiel bei dem Bund der Steuerzahler auf der Schuldenuhr stehen, das würde Hendrik Wüst jetzt wahrscheinlich mit der Erzählung gut finden, weil dann gäbe es gar keine Gegenwartsarroganz mehr. Ja? Was würde passieren? Ja, die nächste Generation würde deutlich weniger erben. Denn wenn es 2,5 Billionen Euro weniger Staatsschulden gibt, gibt es auch 2,5 Billionen Euro weniger private Geldvermögen. Unter Umständen noch weniger Zinsen, weil die ja in Anleihen zirkulieren und Zinsversprechen beinhalten. Also die nächste Generation würde ärmer, nicht reicher. Und zu behaupten, dass der Investitionsstau, den das KfW-Kommunalpanel allein in Kommunen auf 186 Milliarden schätzt, das bundesweit noch viel größer ist, zu behaupten, dass 7.000 Kilometer sanierungsfällige Straßen, 30.000 sanierungsfällige Brücken, 21.000 Kilometer sanierungsfällige Bahnschienen, dass die nichts mit der Schuldenbremse, mit der Schuldenbremse in den Köpfen, mit der schwarzen Null bei der CDU noch zu tun haben. Sorry, ist einfach an der Realität vorbei. Und dann einfach zu sagen, ja, ist nicht so, weil ist Unfug. Sorry, ist kein Argument. Dass Maybrit Illner nicht mal da einfach kurz nachfragt, warum, Herr Wüst, erklären Sie es uns. Warum? Warum, warum, warum? Ich verstehe es nicht.
Das ist doch genau die Antwort. Wir haben schon eine Verantwortung über uns selbst hinaus.
Es gibt Vorschläge der Wirtschaft aufzugreifen, um in die Wirtschaft zu investieren, wie es auch ein Unternehmer macht.
Und dann möchte man aber auch noch in alle...
Jetzt will die SPD mal vernünftig Kontra geben und Maybrit Illner spricht schon wieder so dazwischen, dass man nichts versteht. Hendrik Wüst hat einen guten Punkt gemacht. Wir haben schon Verantwortung über uns hinaus. Ja, wie sieht es denn aus mit dem Thema Klimaschutz bei der CDU?
Und Sie werden es auch nach der Bundestagswahl machen.
Und zusammenstürzende Pläne sind für künftige Generationen auch nicht.
Wie genau? Sie werden als letztes, verspreche ich, gefragt, ob Friedrich Merz, wenn er dann Kanzler geworden ist, die Schuldenbremse aufmacht. Können Sie jetzt schon mal die Antwort überlegen? Jetzt reden wir endlich über Migration. Es geht los.
Ja, endlich reden wir mal über Migration. Ne? Das meinte ich am Anfang damit, das ist Sinnbild einer der deutschen Talkshows. Also über Staatsfinanzen wird gesprochen wie Kraut und Rüben und jetzt endlich mal wieder Migration. Migration, 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 das ist das Thema. Ja, Migration, Migration, Migration. Dabei müssen wir eigentlich über Investitionen, Investitionen, Investitionen sprechen. Wir haben gerade die Carola-Brücke gehabt, wir haben gerade die Debatte da gehabt. Darüber müsste man sprechen. Auch darüber, wie man investiert, um Integration besser hinzubekommen. Vielleicht auch Investitionen da rein, wie man besser mit radikalisierten Islamisten umgeht, wie man Radikalisierung verhindert, ja, Präventivmaßnahmen etc. pp. All das wäre sinnvoll. Stattdessen geht es wieder nur um Migration, Migration, begrenzen, begrenzen.
Und ich bin dankbar, dass Ruud Koopmans bei uns ist, Migrationsforscher hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Herr Koopmans, Sie haben verfolgt, welche Diskussionen es um das Thema Migration gab und was plötzlich vor Wahlen alles vorgeschlagen wurde. Es gab wahnsinnig viele Sicherheitspakete, die im politischen Raum waren. Sind die, können die aus Ihrer Sicht, so sie jetzt auf dem Tisch liegen, in der Besprechung, in der Planung, Beschlussfassung sind, können die irgendetwas an der Situation ändern, in der dieses Land ist?
In kleinerem Umfang schon. Ja. Aber was all diese Pläne eigentlich gemeinsam haben, ist, dass sie am Ende der Migrationskette anfangen. Also die Frage, was soll man zum Beispiel mit Straftätern machen? Die schon hier sind. Ja. Und die haben auch schon Straftaten begangen. Ja. Was soll man machen mit Menschen, die eigentlich in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Asylantrag hätten stellen müssen oder das schon gemacht haben, die man aber dann doch nicht über Dublin zurückführen kann? Ja. Was soll man machen mit Abschiebungen? Das ist alles am Ende der Kette. Das wird schon was bringen, wenn man da irgendwelche Reformen durchführt. Aber letztendlich der große...
Das wird schon was bringen, ja, nämlich, dass man dann, wenn man die Leute an den Grenzen zurückweist, beispielsweise, ja, die dann 100 Meter weiter in Österreich, in den Niederlanden, in Tschechien, in Polen, wo auch immer, dann bleiben und in ein anderes EU-Land gehen oder den nächsten Grenzübergang nehmen, ja, also dieses... Grenzen dicht und damit kriegen wir die Probleme gelöst, ist sowas von weit an der Realität vorbei und das Bittere ist wirklich. Wenn man jetzt mit dieser Symbolpolitik impliziert, damit würden die Probleme gelöst, die echten Probleme in diesem Land, die ja darauf projiziert werden. Zu teure Mieten, zu wenig bezahlbares Wohnen, zu wenig Kita-Plätze, zu wenig Lehrer in den Schulen, all das, ja, dass man glaubt, damit würde das besser. Dass man jetzt Leute in einem politischen Wettbewerb der Grausamkeiten, die von anderswo zu uns kommen wollen, dass man die fernhält aus Deutschland und sie dann in andere EU-Länder drängt oder dass man es denen so grausam wie möglich hier macht, indem man zum Beispiel Asylbewerber, Dublin-Geflüchteten, die also zum Beispiel eigentlich nach Italien müssten, um ihr Asylverfahren zu bekommen, denen die Gelder komplett streicht, ist naiv. Ja? Und dann werden die Leute merken, die Ampel hat nur bei Asylpolitik knallhart geblinkt, offensichtlich hat sie es aber für richtig befunden, ist aber nicht hinbekommen, na dann versuchen wir es doch mal mit dem Original. Die echten Probleme der Leute werden dadurch aber nicht gelöst. Ja? Sachsen, Thüringen, Brandenburg, die haben alle so geringe Geflüchtetenquoten, die haben selbst, wenn man den selbst zwischen Fachkräften, erste Generation, zweite Generation, Asylbewerber nicht unterscheidet, sondern nur nimmt Deutsche und Ausländer. Sind das die Bundesländer mit dem geringsten Teil ausländischer Einwohner. Geringsten. In Brandenburg 7,5%. Ja? In NRW, in Bayern sind es fast 20, in Berlin sogar noch mehr.
Der große Wurf, da muss man am Anfang der Kette anfangen. Man muss die Anreize wegnehmen, warum so viele Menschen A, nach Europa kommen, obwohl sie oft über sichere Drittstaaten nach Europa kommen und warum auch Menschen nach Deutschland kommen.
Man muss Österreich und in die Schweiz. Ja. Genau. Und wir sind bei einem Zitat von Jens Spahn. Die politische Mitte muss die illegale Migration beenden oder diese Migration wird die politische Mitte beenden, sagt er und nicht nur er. Ist es das, was wir in Ansätzen gerade erleben, Herr Koopmans?
Das ist völlig richtig, leider. Wir erleben eine Krise der Demokratie. Die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern haben das gezeigt. Und wenn wir vermeiden wollen, dass wir ähnliche Ergebnisse sehen im September nächstes Jahres, dann brauchen wir dringend einen Kompromiss der demokratischen Parteien in der Migrationspolitik und vor allem...
Und das halte ich für falsch, ja, sich auf das Thema so zu versteifen und zu glauben, wenn wir da jetzt nur selber knallhart Politik machen, dann wählen die Leute nicht mehr die AfD, ist Quatsch. Man bestätigt nur die AfD darin, dass dieses Thema so wichtig ist. Und das Thema spielt nur neben wirtschaftlicher Entwicklung und sozialer Sicherheit so eine Rolle, weil die anderen Probleme auch darauf projiziert werden. Sorgt für Wachstum, sorgt für mehr Jobs, sorgt dafür, dass es den Leuten besser geht, dass es mehr Lehrer gibt, dass es mehr Kitas gibt, dass es mehr Pflegekräfte gibt, dass das alles bezahlbar ist, sorgt dafür, dass die Leute mehr Geld im Portemonnaie haben und schubst ganz, ganz viele Protestwähler, die echten Nazis natürlich nicht, werden nicht mehr ihren Frust, ihren Protest bei den Parteien suchen. Aber muss natürlich auch sagen, hier solche Talkshows, ne, die permanent das Thema zu dem Brennpunktthema machen, die tragen auch eine Verantwortung daran.
In der Asylpolitik. Und, yeah, und wie das geht, das kann man an die 90er Jahren abschauen. Mhm. Dass der Asylkompromiss von 1993 war erstens sehr effektiv bei der Kontrolle über die irreguläre Zuwanderung, aber sie war auch äußerst effektiv in der Bekämpfung des Rechtspopulismus damals, der Republikaner, der Deutschen Volksunion. Natürlich waren die damals nicht so groß wie die AfD. Es wird schwieriger sein, also man wird die AfD nicht ganz von der Bühne wegkriegen, aber wenn man die AfD dauerhaft schwächen will, dann geht das nur über Lösungen in der Migrationspolitik.
Und über vor allen Dingen große Lösungen. Da ist eines der guten Beispiele.
Warum sagt Maybrit Illner da jetzt große Lösungen? Ja. Warum framet sie das jetzt so?
Das Türkei-Europa-Abkommen, das die Regierung Merkel mit der Türkei damals verabredet hat. Warum arbeiten wir eigentlich nicht mehr an solchen Vereinbarungen mit sicheren Drittstaaten, die dafür sorgen würden, dass tatsächlich mit der Türkei müsste ein neues geschlossen werden, mit Jordanien, viele Syrer sind da und warten auf irgendetwas. Mit dem Libanon geht das gerade nicht gut. Aber warum arbeiten wir zu wenig an diesen guten Beispielen?
Das ist eine gute Frage. Super. Vor allem, wenn man sieht, dass im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht, dass diese Möglichkeit einer solchen Lösung der Auslagerung von Asylverfahren in Drittstaaten ernsthaft untersucht werden sollte. Und wir sind jetzt 3 Jahre auf dem Weg mit dieser Koalition. Und vor dieser ernsthaften Untersuchung ist bisher nichts gekommen. Ja. Joachim Stamp hat mit vielen Ländern verhandelt, aber er hat niemals verhandelt mit irgendeinem Land über die Auslagerung von Asylverfahren. Es ging nur um die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern und leider auch meistens mit Ländern, wo sich dieses Problem überhaupt nicht stellt. So wie letzte Woche das Abkommen mit Kenia. Das löst ja gar nichts. Mhm. Das führt vielleicht dazu, dass wir ein paar Fachkräfte aus Kenia bekommen. Das ist vielleicht schön, aber wir haben kein Problem mit der Rückführung von abgelehnten kenianischen Asylbewerbern.
Ein etwas anderer Fall ist ja Usbekistan mit Grenze nach Afghanistan, worüber, also mit Kenia und Usbekistan wurden jetzt solche Abkommen geschlossen, worüber die Ampel wahrscheinlich hofft, dann zum Beispiel Afghanen zurückführen zu können. Ja? Aber und auch dieses jetzt Drittstaatenmodell Ruanda etc. in irgendwelchen anderen kleinen, armen, bettelarmen Ländern mit keiner Rechtsinfrastruktur, den Leuten die Verfahren zu machen. Als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, als bevölkerungsreichstes Land Europas, als größte Volkswirtschaft Europas, ist das doch alles lächerlich. Macht es uns doch alle sehr, sehr klein. Wir haben jetzt 3 Millionen Geflüchtete mittlerweile ungefähr hier. 3 auf 84 Millionen, ne, um das mal klar zu haben. Gleichzeitig haben wir eine alternde Gesellschaft. Wir brauchen dringend Fachkräftezuwanderung. Wir haben noch immer 40% derer, die hier hingekommen sind, die unterhalb ihres Qualifikationsniveaus arbeiten. Was auch oft vergessen wird, 86% der Männer, die seit 2015 hergekommen sind, sind längst erwerbstätig. Da könnte man also auch positive Geschichten erzählen. Diese Fakten könnte man nach vorne stellen, in wie vielen Bereichen die wichtig wären, was man alles tun könnte, um deren Spracherwerb, deren Integration noch weiter zu fördern. Das müssen doch die Debatten sein. Denn selbst mit jetzt Grenzen dicht, ja, ist es ja nicht so, als dass man jetzt einen Quickfix hat, um die Leute zu besänftigen, irgendwas zu regeln oder sonst noch was. Ja. Das ärgert mich an der ganzen Debatte so. Und also Ruanda-Modell, unglaublich teuer und bodenlos. Ja, also die Großbritannien hat das ja schon versucht, hat da hunderte Millionen reinstecken wollen. Am Ende wäre das nur für ein paar tausend Leute gegangen und es wurde von den Gerichten gekippt, weil man in Ruanda kein rechtssicheres Asylverfahren garantieren kann. Ja, und trotzdem halten die alle daran fest.
Wer steht bei diesen Lösungen am meisten auf der Bremse, Herr Kruppmanns?
Na, wenn ich auf die Debatte schaue, dann sind es vor allem die Grünen, die da bremsen. Die vor allem diese Lösung der Auslagerung von Asylverfahren in den Weg stellen, um diese Lösung
Die bösen Grünen, die auf bestehendes Recht pochen. Ja.
Durchzuführen, muss man auch eine kleine Verfahrensänderung auf der europäischen Ebene vornehmen.
Das ist dieses Bindungsrecht?
Dieses Verbindungskriterium. Da stellen sich auch die Grünen vor allem in den Weg. Da hat übrigens auch die ganze Bundesregierung sich da in den Weg gestellt, dass es im Rahmen der GEAS-Reformen zu einer Streichung
dieses Verbindungs... Gemeinsame europäische Asylpolitik. Genau. 15 Länder waren dafür und die gesamte deutsche Bundesregierung stimmte dagegen und hat das verhindert. Ja. Genau. Und insofern sagen Sie, es ist auch die Sozialdemokratie, die da auf der Bremse steht?
Ich weiß natürlich nicht, wie das in der Koalition genau gelaufen ist. Ich kann nur sehen, in der öffentlichen Debatte sind es vor allem...
Also was Maybrit Illner hier jetzt erzeugt, ist erstens, endlich sprechen wir über Migration. Das ist das Thema. Wir brauchen größere Lösungen, war ihr zweites Framing. Und jetzt, die bösen Grünen stehen auf der Bremse. Ja? Also auch eine Maybrit Illner trägt an dieser Verrohung des Diskurses Schuld. Dass irgendwie die Grünen jetzt plötzlich schuld sind an allem. Und ja überhaupt alles auch viel schlechter geredet wird, als es ist. Ne? Also milliardenschwerer Investitionsstau ist schlimm, aber es ist ja jetzt nicht so, als würde in Deutschland gar nichts mehr funktionieren. Wir sind noch immer eine 4 Billionen Euro Volkswirtschaft. Ja? Also mit riesigem Exportüberschuss, ja? Mit immer noch großem Wohlstand, auch pro Kopf großem Wohlstand. Es wird immer so getan, als wäre Deutschland jetzt irgendwie ein Entwicklungsland geworden. Ist völlig falsch, völlig vorbei. Es gibt ja vieles zu kritisieren. Deutschland könnte es viel, viel besser gehen. Vielen Menschen könnte es viel besser gehen. Bin ich ja sofort dafür. Aber dieses Schlechtreden jetzt so zu tun, die Grünen sind an allem schuld und knallharte Asylpolitik würde jetzt die Lösung sein oder knallhart Politik gegen Arbeitslose. Ey, die Debatte ist so dumm geworden. So dumm geworden. Alles, was hier gesagt wird, zahlt bei der AfD ein. Ja, oder bei denen von der CDU, die sich nach rechts radikalisieren. Nichts anderes. Nichts anderes. Da wäre ich wirklich sauer. Das geht mir so auf den Sack. Also, das ist keine vernünftige Talkshow. Meine Güte. Also, es macht mich wirklich, wirklich sauer. Will da jetzt auch nicht weiter zuhören. Aber ich finde, diese 10 Minuten Talkshow. Oh, die Ampel streitet aber, die nimmt ja gar nicht die Hilfe von der so hilfsbereiten CDU an. Ah, lass mal über Schuldenbremse reden, über Investitionsstau. Aber nein, das hat natürlich nichts mit einstürzenden Brücken zu tun. Und Schulden sind ganz, ganz böse. Lass uns überhaupt nicht darüber reden. Wir reden auch alle jetzt gegeneinander ins Wort. Lass uns endlich zum Thema Migration kommen, um dann zu sagen, ja, also wenn wir jetzt Deutschland die Grenzen nicht macht, das würde schon gehen, aber die Grünen wollen das ja nicht, die bösen Grünen. Ja, danke. Danke. Wissen wir alles, was wir über die Talkshows im Moment wissen müssen. Echt ein Armutszeugnis. Wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich beende das Ganze jetzt hier mit meinem Frust und meiner Wut echt schwer auszuhalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Checkt gerne auch den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy aus. Da lernt man was und wird nicht dümmer. Ansonsten neue Videos immer dienstags, freitags und sonntags um 16 Uhr. Bleibt mir gewogen, bis dahin haltet die Ohren steif. Lasst euch nicht zu viel ärgern. Ciao, ciao.